Baby Gut Business, das Social Media Marketing Special. Ob Privatnutzer, Creator oder Business. Was du über Instagram, LinkedIn, Facebook und Co. wissen solltest. Algorithmen, Funktionen, Innovation, Nutzerschutz. Die wichtigsten Fragen gestellt an Sprecher der Plattform. Von und mit Ann-Kathrin Schmitz.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, huch, warum spricht denn jetzt hier ein Mann? Und was ist das für ein neues Format? Und warum sieht das Cover ganz anders aus? Und worum geht's hier eigentlich? Ich will in den nächsten Folgen sehr, sehr bewusst und auch in dieser auf ein langes Intro verzichten, weil trotzdem nur ganz kurz zur Info für euch. Das ist das Baby Gut Business Social Media Marketing Spezial, das ab jetzt einmal im Monat erscheint. Und zwar spreche ich jeden Monat mit einer Spokesperson, also mit einer Vertreterin oder einem Vertreter, einer großen Social-Media-Plattform. Und wie ihr schon im Intro gehört habt, es geht darum, euch auf vielen Dimensionen abzuholen. Aus Nutzerperspektive, aus Creator-Perspektive und aus Marketers-Sicht. Ich bin der Überzeugung, dass die Personen, die bei Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat und Co. arbeiten, auch die tiefsten und spannendsten Insights teilen können. Und genau das möchte ich euch mit diesem Sonderformat einmal im Monat bieten. Dafür habe ich keine Kontakte und Mühen gescheut. Und los geht's mit Facebook. Ach so, und falls ihr euch fragt, wer meine super bezaubernde neue Intro-Stimme ist, dann müsst ihr jetzt entweder bis zum Ende den Podcast hören oder vorspulen. Am Ende gibt's den Hinweis. Diese Folge wird passenderweise auch von einer Social-Media-Plattform präsentiert, und zwar LinkedIn. LinkedIn hat seit März auch einen eigenen Podcast mit dem Titel Network. Das Ganze wird gehostet von Sarah Weber, das ist die Redaktionsleiterin von LinkedIn. Worum geht's in dem Format? LinkedIn möchte vor allem jungen Menschen eine Hilfestellung mit an die Hand geben, den richtigen Job für sich zu finden. Und wie funktioniert das am besten? Wir wissen es auch von Baby Gut Business. Vor allem durch Inspiration. Das heißt, das Ganze ist auch ein Interviewformat und Sarah trifft ja immer wieder auf wechselnde, spannende Gäste. Eine Folge mit Thomas Müller, also dem bekannten Fußballer, den muss ich euch wahrscheinlich gar nicht näher bringen, der in der Folge vor allem so ein bisschen behind the scenes von Training und Spielen und so weiter und von seiner Profifußballerkarriere ausplaudert. Und eine weitere Folge, die schon online ist, ist mit Melanie Rabe, der bekannten Schriftstellerin. Weitere spannende Gäste, die in Planung sind unter anderem Ogus Yilmaz. Wem das nicht sagt, der ist Digitalexperte und Gründer eines nachhaltigen Influencer-Managements, dem Yilmaz und Hummel. Felix Hummel kennt ihr vielleicht auch oder der ein oder andere von euch. Und Luisa Dellert und vor allem, und das muss ich hier ganz besonders hervorheben, meiner lieben Freundin Juliane Eller. Also hört doch mal rein. Sehr, sehr spannende Gäste. Abonniert den Podcast. Ihr findet nochmal alle Links, wo ihr den findet, auf allen gängigen Podcast-Plattformen in den Shownotes hier. Ja, und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Kasta, beschreib mal Facebook als Plattform in drei Worten.
2,7 Milliarden Maus.
Maus?
Monthly Active User. Ich muss es abkürzen, damit es drei Wörter sind.
Warum lohnt es sich für Marken, weiterhin einen Facebook-Auftritt zu pflegen?
Es gibt 200 Millionen Businesses weltweit, die diese aktiv nutzen, die Plattform. Und wir haben, wie gesagt, 2,7 Milliarden Nutzer auf der Plattform. Wenn die sich mixen und matchen und das Ganze kostenlos, dann macht es natürlich Sinn, dass man als Unternehmen da ist. Und zusätzlich dazu kann man ja auch das Targeting für Businesses verwenden, indem man auch Ads schaltet. Also aus meiner Sicht kommt man als Unternehmen nicht dran vorbei, Facebook zu nutzen, wenn man digital unterwegs ist.
Apropos Ads, hast du Hacks für den Facebook Business Manager? Der ja nicht ganz so einfach zu verstehen ist manchmal.
Testen, analysieren, optimieren, wieder anfangen. Testen, analysieren, optimieren, wieder anfangen. Und das kannst du jetzt wirklich in der Loop abspielen, weil das ist, glaube ich, der einzige Hack, der wirklich im Business Manager funktioniert.
Hast du drei knackige Tipps für Creator auf Facebook? Welche Inhalte funktionieren aktuell am besten? Und wie kann ich Facebook als Creator überhaupt noch nutzen?
Videos funktionieren super gut. Facebook Live ist etwas, was extrem gut funktioniert, weil man dann auch den direkten Austausch hat. Und an letzter Stelle kann man natürlich auch Facebook-Gruppen verwenden, wenn man die Zeit und die Ressourcen da rein investieren will, weil das ist dann wirklich so für diese Hardcore-Superfans, die ihre eigene Community haben. Also wenn ich einem Creator was empfehlen würde, dann diese drei Dinge.
Was ist der größte Facebook-Mythos, den du heute einmal offiziell entkräften möchtest?
Also dieser Mythos von, es gibt keine organische Reichweite auf dieser Plattform, der ist einfach falsch. Man braucht natürlich Wissen, man braucht Zielgruppen, man braucht auch Zielgruppenwissen, Marktverständnis, Ausdauer, Kreativität, um diese organische Reichweite zu bekommen. Aber wenn man das alles macht und auch Spaß daran hat, dann ist diese organische Reichweite definitiv da und noch lange nicht tot.
Was ist dein persönlicher Social-Media-Trend 2021 aus Plattformsicht?
Ich sage ehrlicherweise jedes Jahr das Gleiche. Für mich ist es kreativer Content. Und ich sage das ganz bewusst so provokativ, weil kreativer Content bestimmt, wie die Plattformen sich entwickeln und weiterentwickeln. Und dementsprechend appelliere ich immer an die ganzen Menschen da draußen, egal ob das Otto-Normalnutzer sind oder Creator sind oder Medienunternehmen oder andere Unternehmen, seid kreativ, weil mit dieser Kreativität werden die Plattformen weiterentwickeln. Und das ist mein allerwichtigster Appell. Und ich freue mich jedes Jahr wieder, dann am Ende des Jahres zu gucken, was es für kreative Innovationen gab, die dann eben auch das Jahr bestimmt haben. Also dementsprechend drehe ich es um und sage, Leute, ihr habt alles in der Hand, die Branche auch zu gestalten.
Caster, braucht man 2021 denn eigentlich überhaupt noch einen Facebook-Account?
Ja, also es wäre natürlich seltsam, wenn ich die Frage anders beantworten würde. Das sage ich nicht nur, weil ich bei Facebook arbeite und mich entschieden habe, auch ganz bewusst bei diesem Unternehmen zu arbeiten, sondern weil ich auch wirklich überzeugt bin und sowohl beruflich als auch privat. Ich fange gerne mal mit dem Privaten an. Also ich persönlich nutze Facebook nach wie vor super viel. Das ist meine Quelle, um Nachrichten zu lesen. Das ist meine Quelle, um irgendwie auch zu sehen, was Menschen irgendwo machen. Und ich bin wirklich auch ein heavy Facebook-Gruppennutzer. Also ich habe da so meine kleinen Gruppen, in denen ich mich da in so einer Closed Community gut austauschen kann. Dementsprechend möchte ich das auch nicht missen. Und klar, als Unternehmen, als Marke, finde ich persönlich, kommt man an Facebook nicht vorbei. 2,7 Milliarden Nutzer weltweit. Ich würde sagen, das haben die wenigsten Unternehmen zu bieten.
Ja. Zu letzterem gebe ich dir auf jeden Fall 100% recht. Komme jetzt nicht umhin, dich zu fragen, wie alt du bist. Ich darf dich das fragen, weil wir kennen uns. Ich hätte mich jetzt nicht bei jedem getraut, aber wenn du sagst, du bist noch viel Facebook-Nutzerin, wie alt bist du?
Ich bin 34.
Ja, dann bist du ja eigentlich Millennial oder bist du schon Boomer?
Wissen wir gar nicht. Ich bin 86 geboren, also irgendwas so dazwischen.
Dazwischen.
Ja.
Du bist Strategic Partner Manager bei Facebook und das auch noch gar nicht so lange tatsächlich. Erzähl doch mal, wie kommt man da hin und was hast du vorher so gemacht?
Also ich bin tatsächlich so ein Klassiker aus dieser alten Zeit mit, ich will irgendwas mit Medien machen. Also wenn man mich irgendwie mit 14 gefragt hat, war ich so irgendwas mit Medien, was auch immer das heißt, so selber irgendwie nicht so ganz verstanden, was es bedeutet. Und ich habe wirklich überall Praktika gemacht, also online, Magazin, Zeitungen, Fernsehen, also so alles, was es irgendwie gibt. Und ich habe mein Abitur auf einer International School gemacht in Leipzig. Und da war das so, wo will man studieren? Und ich war so, ja, weiß nicht, Berlin, Leipzig. Und die waren so, nee, welches Land? Und ich war so, oh, ach ja, stimmt, man kann ja auch im Ausland studieren. Und bin dann in London gelandet, habe dort Medienwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Journalismus und PR. Und habe dort dann auch tatsächlich Facebook entdeckt. Und es war ganz spannend, wenn ich quasi mit meinen deutschen Freunden auf StudiVZ war, mit meinen ganzen britischen Freunden aber auf Facebook war.
Stimmt.
Und dann ist es irgendwann dann irgendwie auch so hin und her. Und dann habe ich gesehen, wie die ganzen Deutschen irgendwie zu Facebook rübergegangen sind. Und das war so diese globale Riesen-Community. Also für mich war Facebook immer so, boah krass, das ist die Welt. Ne? Also weil ich komme halt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Leipzig. Ich bin noch in der ehemaligen DDR geboren. Also das war für mich so wirklich so, boah, krass, wie klein kann die Welt eigentlich sein, obwohl sie so groß ist. Und bin dann danach, klar, mit Volontariat und so weiter, dann journalistisch eingestiegen. Habe dann aber irgendwie festgestellt, boah, dieser alte Journalismus, das ist irgendwie gar nicht meins. Und bin dann in eine Agentur gegangen, wo ich für Mini ganz viel Social Media gemacht habe. Also ich habe auch so ein paar alte Mini-Accounts auf Facebook damals gelauncht, die es heute noch gibt. Und bin dann über verschiedene Agenturen letztendlich im Konzern gelandet, bei ProSiebenSat.1, habe dort die Social-Media-Strategie für alle Sender und Formate verantwortet und bin dann im Juli letzten Jahres, also Juli 2020, zu Facebook gewechselt. Zwischendurch habe ich noch ein Executive MBA gemacht, weil ich gesagt habe, boah, nur Journalismus ist vielleicht ein bisschen wenig, wenn man auch so in dieser Businesswelt unterwegs sein will. Und der kam dann irgendwie auch noch mit dazu und dann bin ich jetzt halt hier gelandet.
Ich kenne Carstar, weil ich mein allererstes eigenes Podcast-Interview bei ihr im Podcast gegeben habe. Und das hast du jetzt bei deiner Vita gar nicht aufgezählt. Man muss eigentlich sagen, dass du den ersten Social-Media-Marketing-Podcast hattest vor 3-4 Jahren oder so, den es leider nicht mehr gibt, aber den könnt ihr immer noch auf Spotify hören, glaube ich. Der ist doch noch online, oder?
Genau, also ja. Podcaster, ich finde den Namen nach wie vor immer noch so großartig und liebe den. Der ist noch da. Ich kann ihn jetzt natürlich nicht mehr weiterführen, weil ich bei einer Plattform arbeite. Also ich kann nicht objektiv darüber berichten. Dementsprechend, es gibt ihn noch, man kann ihn noch anhören. Wirklich tolle Gäste, wie dich zum Beispiel. Und ist auch, obwohl er schon ein paar Jahre alt ist, zum Teil noch sehr aktuell.
Du bist ja jetzt noch gar nicht so lange bei Facebook und hast eigentlich während einer globalen Pandemie einen neuen Job angefangen. Du hast mir schon im Vorfeld erzählt, im Vorgespräch, du hast deine Kollegen teilweise oder überwiegend noch nie persönlich getroffen. Ist das nicht eine Riesenherausforderung und wie geht's einem damit?
Ach du, ich glaube, es gibt kein besseres Unternehmen, um virtuell zu starten, wobei natürlich ein virtueller Start auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Ne? Das ist jetzt schon eine Herausforderung. Facebook macht das mega gut. Also ich habe irgendwie ein paar Tage, bevor es losging, habe ich ein Riesenpaket bekommen. Da war ein Rucksack drin. In dem Rucksack war mein Laptop drin und mein Handy drin. Und dann konnte ich quasi loslegen. Und dann gibt es ein Onboarding-Tool, wo die ganzen Trainings drin sind, die ich machen muss. Und es wird dann pro Woche ausgewertet, was ich schon gemacht habe und wen ich getroffen habe und wen ich noch treffen muss. Also das ist mega organisiert. Und natürlich, ich wäre schon ganz gerne dann auch mal nach London zu den Kollegen gefahren oder wäre irgendwie auch mal nach Menlo Park gefahren oder wie auch immer, also geflogen. Aber das geht halt alles nicht. Und witzigerweise, es geht schon auch virtuell. Ich finde, es kostet sehr viel mehr Mühe und Anstrengung, weil man virtuell halt nicht so eine Beziehung aufbauen kann. Das dauert, da braucht man anstatt irgendwie 5 Minuten, in denen man sich persönlich sieht, dann vielleicht 2 halbstündige Calls, um irgendwie so das gleiche Level zu erreichen. Aber es geht und ich glaube, man muss einfach nur offen sein und sagen, hey, das, was ich habe, das muss ich halt vollständig nutzen. Und ne, wir kennen das irgendwie alle von Walking-Meetings über virtuelle Coffee-Meetings, über wir kochen zusammen, irgendwie alles gemacht und das kriegt man schon irgendwie hin.
Ja, also ich kriege das zu Hause im privaten Bereich auch gerade sehr stark mit, weil mein Freund auch genau wie du eigentlich zur gleichen Zeit bei einer großen Social-Media-Plattform angefangen hat. Aber let's get back to Facebook. Da hat sich ja im September 2020 eigentlich so der letzte große Meilenstein getan. Und zwar in Form eines neuen Facebook-Designs. Das geisterte auch schon lange vorher durch die Medien und alle waren ganz aufgeregt. Kannst du da so ein bisschen mehr drumherum erzählen? Also wie kam es dazu und was genau ist daran jetzt neu, außer ich sag mal das Logo?
Naja, also es gibt per se immer wieder Changes. Also es ist, man kann das, glaube ich, ein bisschen genereller und übergreifender sagen. Also eines von diesen Art und Weise, wie Facebook arbeitet, ist, sie sagen, wir sind 1% finished. Und dieses Mindset zu sagen, hey, wir haben gerade mal 1% geschafft, das zeigt halt auch, wie diese Firma funktioniert. Das bedeutet, es wird sich immer was ändern. Es ist ein constant change. Und dabei sind wir halt auch total, ne, auch wieder diese ganzen Mission Statements von be bold, move fast. Wir gucken halt, was machen die Leute da draußen? Wie agieren sie auf den Plattformen? Was müssen wir ändern, damit es intuitiver wird? Und dann können wir halt gucken, okay, was muss geändert werden? Und ich bin da jetzt auch so ein bisschen schwammig, nicht weil ich nichts Konkretes sagen darf oder will, sondern weil ich einfach viel wichtiger finde, dass man dieses Mindset von der Firma versteht. Und ne, wenn wir sehen, okay, Video ist mega wichtig, dann kann es auch sein, dass wir in sehr kurzer Zeit irgendwas mit Video machen, weil wir halt auch so schnell agieren können, weil wir einfach auch so viele gute Leute haben, die das dann umsetzen können. Und dieses ständige Ändern, ich glaube, das ist auch der schwierige Grad für Menschen, die auf unserer Plattform arbeiten, weil es letztendlich auch bedeutet, das, was funktioniert, muss morgen nicht pauschal immer noch funktionieren, sondern es heißt, dass die sich auch mit verändern müssen. Und das macht, finde ich, die Branche total spannend, weil dieser Constant Change halt immer wieder eine neue Herausforderung ist. Und, na, und ich bin so, oh, die Ziellinie hat sich nochmal um 20 Meter verzogen, okay, dann renne ich da jetzt hin. Also ich finde das total spannend und aufregend. Und ich glaube, so muss man halt auch Facebook als Plattform verstehen und so muss man auch Facebook als komplettes Unternehmen mit den verschiedenen Apps verstehen.
Ja, 1%. Vielleicht muss ich doch heute auch nochmal Facebook-Aktien kaufen, dachte ich mir gerade. Das, was natürlich die meisten Leute, die sich mit Social Media Marketing beschäftigen, ob das aus Nutzerperspektive ist oder ob das Creator sind oder ob das Werbekunden sind oder ob das Marken sind, die da in irgendeiner Form präsent sind. Das, was alle immer verstehen wollen, ist der Algorithmus der Plattform, denn das ist sozusagen der Schlüssel, der die Tür zur Reichweite, blöd gesagt, aufstößt. Und der ist ja nirgendwo so sagenumwoben wie bei Facebook und auch Instagram. Jetzt bist du ja die erste Folge in diesem Podcast und es wird ganz viel um Algorithmen gehen. Kannst du denn ein bisschen was zum Facebook-Algorithmus sagen? Was steckt dahinter? Wie entscheidet Facebook, was wir als Nutzer sehen, wen wir als Marke erreichen?
Ja. Also ich kann den Algorithmus, den Code nicht rausgeben. Also erstmal, weil ich es fachlich überhaupt nicht könnte.
Enttäuscht. Spaß. Ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet.
Ich glaube aber, dass dieses Grundkonzept des Algorithmus, das kann man sich ganz gut selber herleiten. Also ich bringe das immer gerne an dem Beispiel von meinem eigenen Facebook-Newsfeed. Ich persönlich habe, weiß ich nicht, über 1000 Freunde auf der Plattform. Ich folge, weiß ich nicht, wie vielen Hunderten von Brands. Ich bin in unendlich vielen Gruppen drin. Also es ist so viel, was quasi mir ausgespielt werden müsste, dass das gar nicht geht. Das bedeutet letztendlich, dieser Algorithmus filtert das für mich aus. Und zwar nicht nach dem, wie jetzt irgendwie die Bilder von den verschiedenen Businesses oder Leuten aussieht, die etwas in meinem quasi Kreis veröffentlichen, sondern das, womit ich auch interagiere. Also letztendlich das, was in meinem Newsfeed angezeigt wird, spiegelt sehr stark wider, wer ich als Person bin. Also wenn ich jetzt einen Ex-Freund ewig lange stalke, dann werde ich sehr viel von diesem Ex-Freund auf Facebook halt sehen. Wenn ich mich gerade mit einem Peloton-Bike beschäftige, dann werde ich auch viel von Peloton sehen oder andere Marken, die eben wissen, oh, die ist an Peloton interessiert, dann ist die bestimmt auch an ganz anderen Fitness-Dingen interessiert. Und dieses quasi Verstehen, was ich mache und mir dann den Content basierend auf mein Verhalten auszuspielen, das ist letztendlich der Inbegriff von diesem verrückten Algorithmus. Und wenn ich mir jetzt diesen Ranking-Prozess angucke, also was ist quasi dann ganz oben, was ist ganz weit unten, dann ist es immer eine Mischung aus diesen Elementen von, was ist die Grundgesamtheit an den verfügbaren Beiträgen, was sind auch die Signale oder Datenpunkte, die letztendlich darauf einzahlen, was sind auch die Prognosen, womit ich interagieren könnte. Und dann ist es natürlich auch noch die Relevanzbewertung eines Beitrags. Und ich glaube, das ist so dieser letzte Punkt, ist auch das Entscheidende. Es wird immer geguckt, was hat dieser potenzielle Beitrag für eine Relevanz. Und da wird es dann ein bisschen tricky. Und da merkt man schon, ne, also meine Ausführungen könnte ich jetzt noch stundenlang weitermachen. Das ist unfassbar komplex, aber letztendlich, und so erkläre ich das dann auch immer meinen Partnern, mit denen ich arbeite, also Medienunternehmen, es ist immer dieses Dreieck aus, es gibt eine Plattform, es gibt die Leute oder die Unternehmen, die Content veröffentlichen und es gibt die Audience, die das konsumiert, konsumieren möchte oder konsumieren soll. Und ich glaube, dieses Dreieck, das sollten die meisten Leute im Kopf haben, die irgendwas beruflich oder privat auf Facebook machen und messen, ob und wie sie erfolgreich sind.
So, und bevor es gleich sofort weitergeht mit dem Gespräch, noch eine klitzekleine Unterbrechung für einen Podcast-Werbegast, den ihr alle schon mal gehört habt, und zwar Visual West. Was ist Visual West? Not just another Investitionsplattform, würde ich jetzt ganz salopp sagen, sondern bei Visual West geht es vor allem darum, wie ihr euer Geld nachhaltig investieren könnt, also praktisch sparen und Gutes tun. Visual West achtet dabei nämlich ganz besonders auf ethische, soziale und ökologische Aspekte bei der Auswahl in ihrem vorgestellten Investitionsportfolio. Ihr findet da ETFs aus nachhaltigen Investmentfonds und ich kann es nur immer wieder betonen, time is now. Nicht nur ich als Selbstständige muss meine private Altersvorsorge, muss dafür Sorge tragen, dass die überhaupt existiert, sondern eigentlich sollte das jeder von uns machen, denn man kann schon mit 25 Euro im Monat, weiß ich nicht, für eine Weltreise sparen, ein Eigenheim, fürs Alter, weiß ich nicht, einfach ein bisschen Geld zurücklegen und das sich praktisch von selbst vermehren lassen. Visual West kommt übrigens aus Frankfurt am Main und ist eine Tochtergesellschaft von Union Investment und setzt sich praktisch aus einem ganz bunt gemischten Team aus Finanzprofis und Digitalexperten zusammen. Die haben vor allem einen sogenannten Robo-Advisor entwickelt, der euch praktisch als digitaler Berater zur Seite steht. Und wer vor allem noch mehr Infos dazu will und sich tiefer ins Thema einarbeitet, dem empfehle ich natürlich die Folge bei Bigger Business dazu und den eigenen Podcast von Visual West, Finanzcocktail. Alle weiteren Infos dazu und zu Chancen und Risiken der Geldanlage findet ihr unter www.visualwest.de/babygutbusiness, wo ihr auch einen Gutschein für einen Shop eurer Wahl bekommt, wenn ihr euch entscheidet, das mal auszuprobieren. Für welche Unternehmen macht es denn am meisten Sinn, deiner Meinung nach, über Facebook Werbung zu schalten? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du bist so ein bisschen der Ansprechpartner für Medienunternehmen, für die ganzen Verlage beziehungsweise die Zeitschriften oder die Publikationen ist das ja, glaube ich, schon seit 10 Jahren mittlerweile unfassbar wichtig, irgendwie auf Facebook präsent zu sein, weil du gesagt hast, viele Nutzer auch bis heute nutzen eben diese News-Funktion sehr stark und die wurde ja auch beim letzten Design irgendwie nochmal sehr präsent irgendwie angeordnet, dass sie irgendwie in den zentralen Mittelpunkt der Plattform rückt. Kannst du dazu ein bisschen was sagen und wenn ja, wie funktioniert das und was kostet das überhaupt?
Ich glaube, da muss man wirklich so ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, als Unternehmen ist es super wichtig, dass man organisch auf der Plattform stattfindet. Also beziehungsweise wenn man die Plattform in ihrem Grundgedanken nutzen möchte. Weil Facebook sagt ganz klar im Mission Statement, we want to connect people. Es geht um den Austausch, es geht auch um diese meaningful social interaction. Es geht um Austausch, bedeutet halt, dass man ja letztendlich Leute in der Fanbubble hat, die ja wirklich Fans von einem geworden sind. Das heißt, irgendwann habe ich mal entschieden, ich mag Topmodel, also folge ich Topmodel auf Facebook und dann ist das ein Fan, den die Marke hat. Sprich, man kann mit denen ja auch wirklich organisch kommunizieren in einer Art von Community. Wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Zielgruppe aber außerhalb der Fanbase ansprechen, dann macht es total Sinn, auch Werbung zu schalten. Und dann kann man die Werbung auch gut darauf optimieren, was man erreichen will. Möchte ich Engagement? Möchte ich Wachstum? Möchte ich Traffic auf meine Website generieren? Und so weiter und so fort. Also das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Tools und gute Tools. Aber eine gute, organische Base ist halt letztendlich auch wirklich die Basis von dem Ganzen. Wenn wir jetzt mal von diesen Medienunternehmen weggehen, auch wenn das der Bereich ist, den ich betreue, ist, glaube ich, Facebook gerade für die ganzen KMUs dieser Welt unfassbar wichtig. Weil, ne, wenn ich jetzt irgendwie eine Heizdecke für Hunde herstelle, in die Tonne gesprochen, wo soll ich denn die Hundebesitzer finden, wenn ich da auf einem Dorf in Buxtehude irgendwo sitze? Keine Ahnung. Über Facebook habe ich quasi die ganze Welt. Da kann ich das sogar nach USA, Australien, wo auch immer hinschicken. Und dieses, ich sage mal, es ist Facebook bietet einem als Unternehmen an, diese unfassbare Menge von Leuten zu erreichen. Und letztendlich muss das Unternehmen sich nur überlegen, wie ich das machen kann. Und wie gesagt, man kann es organisch machen, indem man sich eine Fanbase wirklich aufbaut, ausbaut und auch pflegt. Das ist viel Arbeit, ne, das weiß ich. Oder man kann halt auch den Quick Way gehen, indem man auch eine Ad schaltet oder mit Ads immer wieder die Target Group dann auch ausbauen oder weiterentwickeln. Aber ich glaube, diese Kombination ist so der Weg zum Erfolg.
Ja, am besten sowieso beides parallel und umgekehrt gedacht. Du hast jetzt stark betont, dass man am Ende die ganze Welt erreicht. Was aber auch sehr gut funktioniert, was ich häufig KMUs empfehle, ist, wenn sie eben ein lokales Geschäft haben. Ne? Also ein kleiner Friseurladen oder ein kleines Nagelstudio, was eben für die es gar keinen Sinn macht, die ganze Welt zu erreichen, können eben durch das sehr passgenaue Targeting am Ende sehr lokal die Menschen erreichen, die sie auch wirklich erreichen wollen. Ich habe dann letztens mich mal so ein bisschen auch selber durch den Facebook Business Manager geklickt, muss ich sagen, im Zuge. Ich wollte einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ist das so einfach, wie man denkt? Weil es wird ja von Facebook gerne auch kommentiert, das ist total einfach, irgendwie hier mal schaltest du mal eine Ad. Und war dann in diesem Facebook Business Manager und dachte mir, ui, das ist ja gar nicht so einfach zu verstehen und eigentlich in der Regel total komplex. Ist es überhaupt ratsam, das selber zu machen? Oder sollte man da vielleicht eher einen Profi sich an die Hand holen, in Form von einer Agentur oder einem Freelancer vielleicht?
Also man kann sich das selber beibringen. Ja? Also die Leute, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe oder die ich kenne, die haben sich das tatsächlich über die letzten Jahre selber beigebracht. Jetzt gibt es Facebook als Plattform schon relativ lang. Auch den Business Manager gibt es schon relativ lang. Und das ist natürlich jahrelange Erfahrung jetzt mit dabei. Und ich betone das so jahrelang. Ne? Also es ist natürlich im Vergleich zu einem Mechaniker, der seit 20 Jahren Autos zusammenbaut, wenig im Vergleich, logischerweise. Aber diese jahrelange Erfahrung, die man vielleicht im Business Manager hat, ist natürlich auch jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten aufzuholen. Ich glaube, man darf und sollte es, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, ne, der Friseurladen um die Ecke, da muss ich nicht mit einem Experten irgendwie da meine Ads schalten und bis auf die 3. Kommastelle hinter dem Cent das optimieren, ja. Wenn ich jetzt ein Zalando dieser Welt bin, dann würde ich mir schon Experten an die Hand holen oder die Experten intern aufbauen, die dann wirklich sich da um die 3., 4. Kommastelle kümmern, wenn es um Ad-Optimierung geht. Also ich glaube, das ist so eine individuelle Antwort, genau wie viel Geld muss ich investieren. Bei dem einen reicht es, 5 Euro auszugeben, bei dem anderen sind halt noch ein paar mehr Nullen dran. Das ist so individuell abhängig von Zielen, von den Zielgruppen auch. Ne? Je spezifischer ich bin, desto teurer wird es halt auch. Aber es kann auch sein, dass ich mit 5 Euro genau die Person erreiche, die für mich businessseitig alles ändern kann. Also das ist so ein bisschen dieses Rumspielen, Ausprobieren, neugierig sein, testen, optimieren, analysieren. Und gerade dieses Analysieren ist so unfassbar wichtig auf der Plattform, weil man muss in diese Zahlen reinkriechen. Und du siehst mich jetzt hier gerade im Videocall, da leuchten meine Augen, weil ich finde, das ist halt das Spannende, dass man ja diese Echtzeitdaten hat als Owner der Page, dass man auch wirklich sich angucken kann, was passiert da, wie reagieren die, welches Creative funktioniert am besten, welches Video funktioniert am besten. Und das ist dieses Rumtüfteln. Und wenn man da kein Gespür für hat oder keinen Bock drauf hat, dann ist natürlich der Experte, glaube ich, die richtige Antwort, damit man kein Geld verpulvert.
Ja, trotz alledem glaube ich, und das weiß ich, weil das bei der Agentur, bei der ich im Beirat sitze, auch von so einem Ad-Spezialistenteam werden die Kunden da betreut. Und selbst die testen immer 3 Anzeigen A, B, C. Und selbst die wissen manchmal nicht oder können nicht genau abschätzen, welches Video oder welches Foto am besten performt, weil am Ende wird das ja dann doch echten Menschen ausgespielt und echte Menschen sind immer noch nicht berechenbar bis ins letzte Detail. Also auch wenn man natürlich ein Datenfreak ist, kann man das schon sehr genau auslesen. Trotzdem wird auch da sehr, sehr viel A, B, C eben in dem Fall getestet und das finde ich auch sehr spannend. Aber wie ist es denn grundsätzlich mit dieser organischen Sichtbarkeit auf der Plattform bestellt? Auch das ist ja häufig ein Kritikpunkt, dass viele sagen, ich erreiche da eigentlich überhaupt niemanden mehr und meine Posts haben vor 10 Jahren noch irgendwie 500 Likes gehabt und mittlerweile nur noch 50. Und wie sieht es damit aus? Und wenn ja, warum ist die Sichtbarkeit im Zweifel gesunken?
Also ich kann auch hier, möchte ich Beispiele aus meiner Facebook-Bubble nehmen und zwar ist es diese Medien-Bubble. Also ich betreue Unternehmen wie RTL oder wie ZDF. Ich helfe Digital Publishern, auch in Osteuropa, wie sie quasi unsere Plattform nutzen können. Und mein Fokus ist wirklich organische Reichweite. Also das ist das, warum ich mit unseren Partnern da zusammenarbeite, wo wir auch viel investieren. Also investieren im Sinne von, da sitzen halt dann so Leute wie ich, die da helfen und unterstützen. Und das Ergebnis ist tatsächlich sehr gut. Also die organische Reichweite schwankt zwischen 2 und 200%.
Oh.
Und, ne, und das ist halt, genau, du sagst, oh, und es ist jetzt keine Werbung für die Plattform, die ich hier mache, sondern das ist auch das, was ich in meinem vorherigen Job bei ProSiebenSat.1 gesehen habe. Wenn der Content gut ist, wenn er auf die Zielgruppe passt, die man als Fanbase hat, wenn die Viralität, die die Plattform zu bieten hat, ausgetrickst und verwendet wird, dann kann das so super nach oben katapultieren, dass man selber da sitzt und sich denkt, oh Gott, was ist denn hier gerade los? Und es geht von Bereich Comedy über wirklich Nachrichten, über kreativ aufbereitete Nachrichten, über Entertainment. In diesem Bereich sehen wir wirklich, dass die organische Reichweite da ist und auch genutzt werden kann. Und ich höre das natürlich auch immer so, oh, früher habe ich so viel mehr Likes bekommen oder so viel mehr Reichweite, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass die Plattform sich verändert hat, dass die Zuschauer, Zuhörer, die User sich verändert haben. Die sind älter geworden, die sind vielleicht auch erfahrener geworden, was die Plattformnutzung betrifft. Die sind auch gesättigt, was Content betrifft. Aber diese Bilder haben schon immer funktioniert. Ja, aber die Leute haben die jetzt auch schon immer gesehen. Die wollen jetzt auch mal was anderes sehen. Und das ist immer mein Appell. Wenn etwas nicht funktioniert, dann überlegt man am besten, was will man denn sehen, wenn man jetzt die Target Audience wäre. Man muss irgendwie empathisch sein, sich reinversetzen können und einfach mal rumspielen und rumprobieren. Und wenn halt mal ein Video oder ein Content dabei ist, ja nicht funktioniert, ja okay, dann mache ich halt das nächste oder nehme nochmal den Content und schneide den nochmal um. Und das meine ich mit, es bedarf Arbeit. Aber dann ist es halt letztendlich der große Vorteil, dass organisch kostenlos ist und man Reichweite hat, die man sich sonst kaufen müsste.
Ich glaube auch, dass viele Unternehmen sich nicht trauen, Castar. Und das ist jetzt überhaupt nichts, was rein nur für Facebook gilt, sondern das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ne? Also gerade wenn es um Werbung generell geht, egal ob das jetzt eine Out-of-Home ist, ein Plakat, was ich mir angucke, ein Foto in einer Zeitschrift oder eben irgendwie so eine Facebook-Werbung oder so ein Content-Piece, auch wenn ich das organisch ausspiele, dass Unternehmen immer noch sehr verhalten sind und sich häufig nicht so ein bisschen out of the box trauen und nicht frech sind und nicht sich mal aus der Komfortzone rausbewegen, weil die natürlich Angst haben vor einem Shitstorm und im Zweifel dann, wir haben das ja gesehen bei zum Beispiel dem Wendler und Kaufland und sowas und das kann halt auch mal schief gehen, aber dann kommt es halt auch am Ende auf gutes Krisenmanagement an, wenn das passiert und auch negative PR ist halt im Zweifel PR, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Aber Anschlussfrage genau dazu, die auch von einer Nutzerin von Instagram kam, über die Fragen, die ich vorher eingesammelt habe. Jetzt ist ja die grundsätzliche Zielgruppe von Facebook schon stark gealtert. Liegt in der Natur der Sache. Die Plattform gibt es einfach schon, ich weiß es nicht, wie lange wird die in Deutschland schon aktiv genutzt? 15 Jahre. Gibt es von Facebook eine Strategie, sich wieder nach vorne zu bringen, auch in jüngeren Zielgruppen, wie zum Beispiel der Gen Z?
Also per se ist erstmal keine Zielgruppe bei uns nicht willkommen. Wir haben unsere Accounts offen für jedermann. Ich glaube, was da der Dreh- und Angelpunkt ist, wenn die Unternehmen, die Creator, die Publisher, kein Content für diese Zielgruppe anbietet, wird die Zielgruppe auch nicht da sein. Das ist so ein bisschen diese Henne-Ei-Frage. Und natürlich, ne, wie gesagt, wir als Plattform investieren in Medienmacher, wir investieren in Creators, indem wir denen halt Leute wie mich an die Seite stellen, damit die besser werden oder aktiver werden. Letztendlich, wir zwingen keinen auf unserer Plattform zu sein. Wir wissen, dass die User auch in dieser Zielgruppe da sind, vielleicht nicht so sichtbar. Das hat unterschiedliche Gründe. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man die Zielgruppe nicht aussparen sollte. Und der zweite Aspekt von dieser Frage ist, auch wenn die Gen Z sichtbar nicht da ist oder nicht da ist, das macht die Plattform per se einfach nur anders im Vergleich zu anderen Plattformen. Und auch das ist ein absoluter USP. Und ich weiß, dass es so im Markt dann immer so verrufen wird, ja, aber Facebook nutzt doch keiner mehr und das macht ja irgendwie keiner mehr. Wie gesagt, die Zahlen beweisen uns etwas anderes. Und ich
frag mal deine Eltern, wer auch immer das gerade im Kopf hat.
Ja, und das hat ja auch eine Wertigkeit. Also ich meine diese Wertigkeit gar nicht im Sinne von, das sind dann die mehr Geld ausgeben oder die mehr Einkommen haben oder was auch immer, sondern es ist wirklich letztendlich jeder User, der da drauf ist und den man erreichen kann, ist für ein Unternehmen, für eine Marke, für einen Creator, für ein Medium relevant. Und die Frage ist halt, wie positioniert man sich auf dieser Plattform und für wen? Und diese Strategie müssen letztendlich nicht wir als Plattform fahren, sondern ich glaube, die Unternehmen müssen sich überlegen, welche Strategie macht für mich Sinn und lohnt es sich für mich, die Gen Z dort zu aktivieren oder eben nicht anzugehen.
Gibt es überhaupt noch Creator auf Facebook? Kannst du welche benennen? Und wenn ja, wie unterstützt ihr die irgendwie aktiv? Und wenn ich jetzt Creator bin, der hier zufällig zuhört, muss ich mich dann an dich wenden?
Also so wie ich quasi für Medien zuständig bin, gibt es auch einen Pendant, den Daniel. Der kümmert sich bei uns um die Creator.
Den kenne ich sogar.
Ich glaube, es gibt wenig Leute, die Daniel nicht kennen in der Branche. Daniel kümmert sich, wie gesagt, um die Creators. Und da gibt es tatsächlich in Deutschland auch einen Riesenmarkt. Also von Bion über unsere ganzen Comedy-Stars, über Teddy, wie sie nicht alle heißen, Luke, das sind alles Leute, die super hohe Reichweiten und auch große Fanbases haben. Und jetzt kann man sagen, boah, habe ich wirklich nur als Comedian eine Chance auf der Plattform? Nein, natürlich nicht. Die Frage ist halt, es haben jetzt ganz viele Comedians schon geschafft, also versuchen ganz viele Leute auch diese Comedian-Schiene zu fahren. Ich warte die ganze Zeit auf die ganzen Creator, die halt mal was Neues ausprobieren und die halt dann auch mal den langen Atem haben, um etwas zu machen, was sie vielleicht gerade auf einer anderen Plattform haben, dann eben bei Facebook auszuprobieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Hürde, die wir bei Facebook häufig sehen. Es dauert einfach ein bisschen länger. Das ist nicht dieses
super virale
Snapchat-Phänomen von ich bin da einmal und es geht durch die Decke, sondern das ist wirklich dieses steady immer wieder, immer weitermachen, ganz statisches Wachstum und das braucht einen langen Atem, das braucht auch Invest, sowohl Zeit als auch finanziell und wenn da irgendjemand Ambitionen hat, Daniel ist die Person, ich sage den Nachnamen hier jetzt bewusst nicht, einfach bei Anni oder mir melden, dann können wir da den Connection herstellen.
Oder ich guck mal, ich frage Daniel mal und pack's hier in die Shownotes, wie er am liebsten erreicht werden möchte.
Genau.
Mein riesen Top-Social-Media-Trend 2021 ist die Kommunikation in geschlossenen Gruppen. Also wir haben das ganz stark bei diesem Clubhouse-Hype jetzt gesehen. Wir haben das gesehen während der Pandemie, dass Leute sich in geschlossene Gruppen zu einer Art ja sicherem Kommunikationsspace gefunden haben. Sowas wie Telegram sind die Nutzerzahlen extrem gestiegen. Aber Facebook-Gruppen gibt es auch schon ewig und dieses Modell funktioniert, wie du ja schon selber gesagt hast, auch noch super gut. Es gibt ja auf Facebook mittlerweile irgendwie Gruppen, die haben über, ich sag mal, hunderte tausend Mitglieder. Mein Best Practice vor Jahren in Präsentationen war immer die Thermomix-Gruppe. Ich weiß gar nicht, wie viele Nutzer die mittlerweile haben. Aber wie bewertest du das? Ist das eine gute Entwicklung oder ist das eher kritisch zu betrachten, dass Leute sich so zurückziehen in Gruppen und da auch nur über ihre Themen sprechen und so gefühlt ja sich der öffentlichen Diskussion gar nicht mehr stellen wollen?
Wir haben vor 2-3 Jahren angefangen, ganz stark über Facebook-Gruppen zu kommunizieren und das auch wirklich zu pushen. Und das hat einen Grund, weil wir gesehen haben, dass unsere User sich in diesem Safe Space auch viel wohler fühlen. Da ist immer ein Administrator dabei, der die Leute auch reinlässt, wenn man das so einstellt. Das ist wirklich eine Gruppe, wo die Leute auch viel offener kommunizieren, weil es eben nicht gleich für die ganze Welt sichtbar ist. Und es ist per se eine Entwicklung, die wir unterstützen. Wie finden Marken das? Das kommt ganz drauf an. Wenn ich als Thermomix die Thermomix-Gruppe erstellt habe und ich dort Zugriff auf Thermomix-Liebhaber habe, ey, dann feiere ich die Gruppe aber sowas von, weil das sind genau die, wo ich auch weiß, da kriege ich meine Produkte los. Da kriege ich, ne, da kann ich den Hype weiterleben lassen, noch und nöcher. Und verballer das nicht, indem ich quasi in eine Zielgruppe reinkommuniziere, die ich gar nicht kenne. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, ne, wer ist meine Zielgruppe? Das sind die, die alle schon Hardcore-Fans sind. Das heißt, ich kann da ganz anders kommunizieren als auf der offenen Facebook-Page, wo ich vielleicht Leute erstmal darüber informieren muss, warum Thermomix wertvoll ist oder nicht wertvoll ist oder was daran toll ist. Und diese Entwicklung finden wir sehr, sehr gut. Und wir raten auch Medienunternehmen oder anderen Unternehmen, diese Gruppen auszuprobieren. Weil innerhalb von großen Communities gibt es immer wieder Sub-Communities, die sich dann vielleicht gar nicht gehört fühlen. Und so kann man das ganz gut auffangen und denen nochmal einen Raum geben. Wiederum bedeutet natürlich Aufwand, bedeutet Zeit, die man investiert. Aber das sind natürlich dann schon so die Hardcore-Fans, die man eigentlich auch ganz gerne pampert.
Wenn man das jetzt wieder aus sehr rationaler Markenperspektive sieht, hast du mir die Frage gerade, die Anschlussfrage schon vorweggenommen. So, ist das nicht eigentlich eine Katastrophe für die Werbebranche? Jein. Ich glaube, für die, die eine Marke neu aufbauen wollen, ist das schwierig, weil die haben eben noch nicht diese Hardcore-Fans, die du angesprochen hast, und die sind noch keine Love-Brand. Aber für, ne, wie, um wieder auf dieses Thermomix-Beispiel zurückzukommen, ist das Gold wert, weil da lässt sich Community-Management auf die Spitze treiben. Da lässt sich wirklich in den direkten Austausch gehen mit Leuten, die das Produkt schon zu Hause haben, die vielleicht das an ihre Kinder weitergeben, dass die sich, wenn die ausziehen, auch einen Thermomix kaufen und so weiter. Also man hat so dieses richtige, diese Lifetime Customer Journey sozusagen, die praktisch irgendwie wiederverwertet wird und es wird wieder weitergegeben. Und so etabliert man ja auch am Ende starke Marken. Was haben wir denn jetzt von Facebook in den kommenden Jahren zu erwarten? Kannst du schon nächste Projekte teilen? Ist dieses Geschäftsmodell neben Daten irgendwie weiter noch auf Wachstum ausgelegt? Will Facebook irgendwie nochmal sich vergrößern? Hast du schon Insights, die du exklusiv vielleicht teilen kannst?
Also ich darf natürlich nichts teilen, was nicht quasi eh schon draußen ist. Da sind wir relativ strikt aus Gründen, logischerweise. Ich glaube, um so ein bisschen diese Zukunftskugel zu öffnen und weiterdenken zu lassen, ist es wichtig, dass man Facebook als die Family of Apps versteht. Also ne, wir reden von der Facebook-App, wir reden von Instagram, wir reden von VR, wir reden von Oculus, wir reden von Portal. Also dieses Geschäfts-, also die Company als solches ist sehr groß und wir sehen natürlich schon, ne, warum beschäftigen wir uns so viel mit AR und VR und Oculus und ne, dieses Pandemie-Denken von, wie kann man Meetings heutzutage machen, auch wenn wir alle an verschiedenen Orten sind, können wir die über Oculus vielleicht irgendwie doch alle dann in einem virtuellen Raum verbinden. Das sind, glaube ich, alles Überlegungen, wo man sich schon denken kann, dass wir da irgendwie reingehen als Unternehmen. Wenn wir jetzt ganz alleine von Facebook sprechen, dann kann ich sagen, dass auf der Roadmap 2021 Video ganz weit vorne steht. Also das war die Strategie, die wir auch letztes Jahr gemacht haben. Und es ist auch das, was ich mit meinen Partnern viel bespreche. Video, Video, Video. Und nicht, weil wir Video so geil finden, sondern weil wir sehen, dass die User einfach ganz viel Video konsumieren. Und ne, die Kommunikation auf den Social-Media-Plattformen geht so stark Richtung Video, dass es halt seltsam wäre, wenn wir sagen, ach nee, also wir finden jetzt eigentlich ja Status-Updates, fänden wir jetzt wieder ganz spannend. So, ne? Also das, ich glaube da, dass diese Trends setzen wir nicht per se als Plattform, sondern wir gucken, was die User machen, was die User wollen und gucken dann, wie kann unsere Plattform das unterstützen, dass das halt auch erfüllt wird?
Nicht ganz ernst gemeinte persönliche Einschätzungsfrage von dir. Dies weiß ich gar nicht, ob es die dann wirklich zur Ausstrahlung schafft, weil es dauert noch ein bisschen zwischen, was wir hier aufnehmen und wann es wirklich ausgestrahlt wird. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der Trend da noch einer ist. Aber wie bewertest du denn den aktuellen Clubhouse-Hype? Und arbeitet Facebook schon daran, das zu kopieren in irgendeiner Form oder kaufen sie den Laden direkt?
Also, ich persönlich finde Clubhouse mega spannend. Also ich habe da auch schon sehr viele Stunden meiner Lebenszeit verbracht. vielleicht nicht immer ganz positiv, vielleicht auch nicht immer sinnstiftend, aber das Ganze zu beobachten und zu sehen, finde ich mega spannend. Und sobald irgendwie eine neue App irgendwo rauskommt, bin ich die Erste, die runterlädt und ausprobiert, einfach um auch, ne, so ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich. Ich bin da auch so, ich muss da dabei sein, ich will das sehen, ich will das verstehen, ich will das fühlen, ich will das, so bin ich halt. Arbeitet Facebook schon daran? Haben Sie schon irgendwelche Ambitionen? Ich kann die Frage mitnehmen. Also ich kann die Frage auch wirklich sehr ernsthaft stellen, weil wir haben jeden Donnerstagabend einen Q&A Town Hall mit Marc. Da spricht Marc in einem einstündigen Live-Termin mit uns allen und wir können da Fragen reinkippen und da werde ich die Frage stellen und sobald ich eine Antwort habe, kann ich sie dir dann auch geben.
Das ist ja mega spannend. Cool. Danke, Carsten. Ich bin alle meine Fragen losgeworden.
Sehr gut. Das freut mich. Ich habe doch auch die Antworten bekommen auf die Fragen, die
ja,
du wolltest.
Ja, absolut, absolut. Ich hoffe, das hat den Leuten was gebracht. Ich glaube, man versteht Facebook als Plattform jetzt vielleicht noch ein bisschen besser und kann es auch für sich als Marke, als Creator, aber auch als Nutzer ein bisschen besser einordnen. Und ich bin ganz gespannt, was passieren wird mit der Company. Vielleicht kaufe ich doch noch mal ein paar Aktien. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Und bevor ihr jetzt abschaltet, noch eine ganz kurze Frage. Wie oft standet ihr schon beim Friseur, im Nagelstudio, im Restaurant oder im Kiosk und ihr konntet nicht mit Karte zahlen? Deswegen ein ganz kurzer letzter Werbehinweis für alle meine B2B-Hörer praktisch. Das muss nicht so sein. Und eine Kartenzahlung anzubieten ist nichts Kompliziertes, spätestens seit es das Unternehmen SumUp gibt, das ihr unter anderem bei Expert erwerben könnt. Was ist das? Ein Kartenlesegerät, was es so einfach macht, diesen ganzen Prozess anzubieten, dass es eigentlich für niemanden, auch für keinen Taxifahrer dieser Welt, eine Ausrede gibt, kein Kartenlesegerät mehr zu besitzen. Damit könnt ihr euren Kunden nicht nur ermöglichen, ganz easy mit Kredit oder EC-Karte zu zahlen, sondern ihr erhaltet auch über ein Dashboard einen viel, viel besseren Überblick über eure Zahlungsein- und Ausgänge. Das Ganze kostet nur 0,9% pro EC-Kartenzahlung. Bei Kreditkartenzahlung ist es ein bisschen mehr. Das lohnt sich aber trotzdem, ich sage es euch vor allem aus Konsumentensicht auch, denn für mich macht das einen entscheidenden Unterschied, ob ich irgendwo mit Karte zahlen kann oder nicht. Das beeinflusst direkt meine Kaufentscheidung bzw. die Entscheidung, in welchen Laden, in welchen Kiosk, zu welchem Friseur, zu welchem Restaurant ich lieber gehe. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es mehr digitale Bezahlmethoden in Deutschland gibt in Zukunft, vor allem natürlich als Hebel und Treiber an dieser Stelle, auch ein bisschen natürlich Corona-bedingt. Aber ja, probiert es doch mal aus. Mit SumUp war es nie einfacher. Und ja, in den Shownotes findet ihr nochmal alle Infos. Da habe ich euch die Seite nochmal verlinkt. Und ja, und jetzt ran an die Kartenzahlungseinrichtung.
Und in der nächsten Folge Baby Got Business zu Gast
Heiko Hebig von Instagram, mit dem ich über all things Algorithm, digitale Trends, neue Oberflächen und alles, was man jetzt über Instagram wissen muss, gesprochen habe. So, und jetzt kommt die Auflösung auf die Frage, wer ist diese mysteriöse neue Intro-Stimme, diese männliche? Das ist mein Freund Florian Wünsche, früher bekannt aus Schloss Einstein, heute unter anderem Schauspieler bei Soko Stuttgart und vielen anderen Formaten mehr. Wer sich für ihn als Sprecher interessiert, der ist herzlich eingeladen, sein Instagram zu besuchen. Ich habe es euch in den Shownotes verlinkt unter @flowünsche.
Du möchtest mehr über gutes Social Media Marketing erfahren? Von Beratung bis hin zu Workshops findest du alle Möglichkeiten auf babygutbusiness.de und für weitere News und Updates folgt uns bei LinkedIn und Instagram @babygutbusiness. See you next time.